Ich darf euch auch alle ganz herzlich begrüßen. Danke für euer Vertrauen, dass ich heute hier sein darf. Es ist mir ein großes Vorrecht und eine Ehre. Ein schönes Lied haben wir gerade gesungen. Du bist mein Zufluchtsort. Es wäre vielleicht gut, wenn das Volk Israel dieses Lied gekannt hat, als sie, ja, wir lesen die Geschichte in 2. Mose 14, vor dem Meer standen und die Ägypter im Rücken hatten, nicht wahr? Und zu wissen, du bist mein Zufluchtsort, ich berge mich in deiner Hand, wann immer mich Angst befällt. Ich war vor einigen Jahren in Kasachstan und es war schon dunkel, es war schon am Abend und wie das so ist, die Toiletten sind ja oft draußen und ich musste kurz wegtreten, ich war draußen und während ich da am Zaun stand, höre ich einen knurrenden Hund hinter mir, der wirklich wütend war. Und in dem Moment habe ich gedacht, oh, was mache ich jetzt? Und dann habe ich gedacht, ich zähle schnell bis drei und dann renne ich so schnell ich kann. Und ich habe es noch geschafft, er war zum Glück angekettet, aber er hat mächtig gebellt. Und ja, Glaube wollte mich irgendwie erwischen. Ich kann mir gut vorstellen, dass heute der ein oder andere sich in einer ähnlichen Situation befindet. Vielleicht in einer Sackgasse. Ich war damals froh, dass der Weg vor mir offen stand. Ich war in keiner Sackgasse, ich konnte noch flüchten. Aber es gibt andere Situationen. Stell dir vor, du bist in einer Höhle in den Bergen, vielleicht im Berchtesgadener Land oder in der Nähe von Salzburg und bist plötzlich vor einer Sackgasse, es geht nicht weiter. Und hinter dir merkst du, dass du einen wütenden Grizzly geweckt hast. Ja, stell dir das mal vor. Ich glaube, das war die Situation, in der Israel damals stand. Wir lesen in 2. Mose Kapitel 14 ab Vers 5, es wurde dem König von Ägypten berichtet, dass das Volk geflohen sei. Da verwandelte sich das Herz des Pharaos und seiner Knechte gegen das Volk und sie sprachen, was haben wir da getan, dass wir Israel aus unserem Dienst haben ziehen lassen? Und er spannte seinen Wagen an und nahm sein Volk mit sich und er nahm 600 auserlesene Wagen und alle Wagen Ägyptens und Wagenkämpfer auf jedem von ihnen. Und in Vers 9 heißt es, und seine Reiter und seine Heeresmacht und erreichten sie, als sie sich am Meer gelagert hatten, bei Pi-Hachirot vor Baal-Zephon. Und als der Pharao näher kam, da erhoben die Kinder Israel ihre Augen, und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her, und die Kinder Israel fürchteten sich sehr und schrien zu dem Herrn, und sie sprachen zu Mose, hast du uns darum, weil in Ägypten keine Gräber waren, weggeholt, damit wir in der Wüste sterben? Was hast du uns da getan, dass du uns aus Ägypten heraufgeführt hast? Ist dies nicht das Wort, das wir in Ägypten zu dir geredet haben, indem wir sprachen, lass ab von uns, dass wir den Ägyptern dienen? Es wäre besser für uns, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Ja, und wir kennen diese Geschichte. Aber versuchen wir uns vielleicht in die Situation von den Israeliten hineinzuversetzen, bevor wir sie verurteilen und sagen, Moment mal, ihr habt doch gerade die 10 Plagen erlebt, ihr habt erlebt, wie Gott die Erstgeburt Ägyptens geschlagen hat, wie der Pharao euch ziehen hat lassen mit vielen Geschenken. Wie könnt ihr jetzt wieder so sorgenvoll sein? Wie könnt ihr jetzt wieder gegen den Herrn murren? Bevor wir so denken, lasst uns versuchen, das wirklich vorzustellen. Diese Sackgasse, das Meer vor ihnen und hinter ihnen diese Heeresmacht des Pharaos. Mit all den Streitwagen, das war ja damals eine ganz große Kriegsmacht. Wir würden heute vielleicht von Langstreckenraketen sprechen, von Panzern. Es waren wirklich die auserlesenen Wagenkämpfer. Und sie fühlten sich in großer Angst und Furcht. Geht's dir vielleicht gerade auch so? Den Ausgang der Geschichte kennen wir. Gott tut trotz der Verzweiflung und trotz der Sorgen Israels, tut Gott das Wunder. Er fordert Mose auf, seinen Stab zu erheben. Gott teilt das Meer und er lässt die Ägypter dort ertrinken. Und der Höhepunkt der Geschichte ist für mich aber nicht unbedingt nur dieses Wunder in Anführungsstrichen, sondern das Kapitel 15, der Psalm und das Siegeslied, dass die Israeliten zusammen mit Mose und auch mit Miriam, auch mit Instrumenten dem Herrn singen, aus Dankbarkeit, nachdem er ihnen einen großen Sieg geschenkt hat über die Ägypter. Und dieses Kapitel möchte ich gerne mit euch zusammen lesen. Es ist etwas lang, aber es ist so schön, dass ich es doch ganz lesen möchte. 2. Mose, Kapitel 15, ab Vers 1. Damals sangen Mose und die Kinder Israel dem Herrn dieses Lied und sprachen so: Singen will ich dem Herrn, denn hoch erhaben ist er. Das Pferd und seinen Reiter hat er ins Meer gestürzt. Meine Stärke und mein Gesang ist ja, denn er ist mir zur Rettung geworden. Dieser ist mein Gott und ich will ihn verherrlichen. Meines Vaters Gott und ich will ihn erheben. Der Herr ist ein Kriegsmann, Herr ist sein Name, die Wagen des Pharaos und seine Heeresmacht hat er ins Meer gestürzt. Und die Auserlesenen seiner Wagenkämpfer sind versunken im Schilfmeer. Die Fluten bedeckten sie, sie sind hinuntergefahren in die Tiefen wie ein Stein. Deine rechte Herr ist herrlich in Macht, deine rechte Herr hat zerschmettert den Feind. Und in der Größe deiner Hoheit hast du niedergerissen, die sich gegen dich erhoben. Du ließest deine Zornglut los, sie hat sie verzehrt wie Stoppeln. Und durch den Hauch deiner Nase türmten sich die Wasser. Es standen die Strömungen wie ein Damm, es gerannen die Fluten im Herzen des Meeres. Der Feind sprach: Ich will nachjagen, einholen, Beute teilen. Meine Gier soll sich sättigen an ihnen. Ich will mein Schwert ziehen, meine Hand soll sie vertilgen. Du hauchtest mit deinem Odem, das Meer bedeckte sie, sie sanken unter wie Blei in die gewaltigen Wasser. Wer ist dir gleich unter den Göttern, Herr? Wer ist dir gleich, herrlich in Heiligkeit, furchtbar an Ruhm, wundertuend? Du strecktest deine Rechte aus, die Erde verschlang sie. Du hast durch deine Güte geleitet das Volk, das du erlöst hast. Hast es durch deine Stärke geführt zu deiner heiligen Wohnung. Die Völker hörten es, sie bebten. Angst ergriff die Bewohner Philistäas. Da wurden bestürzt die Fürsten Edoms, die starken Moab. Sie ergriff Beben. Alle Bewohner Kanaans verzagten. Schrecken und Furcht überfiel sie wegen der Größe deines Armes. Verstummten sie gleich einem Stein. Bis hindurch zog dein Volk, Herr, bis hindurch zog das Volk, das du erworben hast. Du wirst sie bringen und pflanzen auf den Berg deines Erbteils. Die Städte, die du, Herr, zu deiner Wohnung gemacht hast. Das Heiligtum, Herr, das deine Hände bereitet haben. Der Herr wird König sein, immer und ewig, denn die Pferde des Pharaos mit seinen Wagen und mit seinen Reitern sind ins Meer gekommen. Und der Herr hat die Wasser des Meeres über sie zurückgeführt, und die Kinder Israel gingen auf dem Trockenen mitten durchs Meer. Und Miriam, die Prophetin Aarons Schwester, nahm das Tamburin in ihre Hand, und alle Frauen zogen aus hinter ihr her mit Tamburinen und den Reigen. Und Miriam antwortete ihnen: Singt dem Herrn, denn hoch erhaben ist er. Das Pferd und seinen Reiter hat er ins Meer gestürzt. Und Mose ließ Israel vom Schilfmeer aufbrechen, und sie zogen aus in die Wüste Sur, und sie wanderten 3 Tage in der Wüste und fanden kein Wasser. Und sie kamen nach Mara, und sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken, denn es war bitter. Darum gab man ihm den Namen Mara, und das Volk murrte gegen Mose und sprach: Was sollen wir trinken? Und er schrie zu dem Herrn, und der Herr wies ihm ein Holz, und er warf es in das Wasser, und das Wasser wurde süß. Dort gab er ihm Satzung und Recht, und dort prüfte er es. Und er sprach: Wenn du fleißig auf die Stimme des Herrn, deines Gottes, hören wirst und tun wirst, was recht ist in seinen Augen, und seinen Geboten gehorchen und alle seine Satzungen halten wirst, so werde ich keine der Krankheiten auf dich legen, die ich auf Ägypten gelegt habe, denn ich bin der Herr, der dich heilt. Und sie kamen nach Elim, und dort waren 12 Wasserquellen und 70 Palmen, und sie lagerten dort am Wasser. Ein wunderschönes und wunderbares Siegeslied. Ich finde, das spricht sehr viel und sehr stark für sich, dieses Kapitel. Und Siegeslieder finden wir an einigen Stellen in der Bibel. Es war ja auch Deborah und Barak, die in Richter 5 auch ein Siegeslied gesungen haben, oder auch als König David vom Feldzug nach Hause kam, nicht wahr? Da haben auch die Frauen und ich denke auch das ganze Volk ihm gesungen, dass er gesiegt hat. Und ich glaube, das ist der tiefste Wunsch eines jeden Menschen und vor allem auch eines jeden Christen, dass er singen möchte, dass er Siege erleben möchte in seinem Leben und sie singen möchte. Wann hast du das letzte Mal ein Siegeslied angestimmt? War das vielleicht letzte Woche als dein Mann erfolgreich von der Arbeit gekommen ist, dass er wieder mal vielleicht Geld verdient hat und es dir neu bewusst geworden ist? Oder war es vielleicht, als deine Tochter eine gute Note nach Hause gebracht hat? Oder war es vielleicht nach einer längeren Trockenzeit in der Ehe, wo auf einmal wieder Freude ausgebrochen ist und du deinen Partner neu schätzen gelernt hast und gemerkt hast, Gott hat da etwas getan. Er hat einen Sieg geschenkt, vielleicht über eine schlechte Gewohnheit. Siegeslieder sind wichtig und auch hier wichtig für Israel, dem Herrn zu singen. Aber ich glaube, jemand hat auch mal gesagt, dass sie dieses Lied auf der falschen Seite gesungen haben. Nicht wahr? Sie hätten es ja auch vorher singen können, bevor sie an diesem Meer standen. Diesen Abschnitt, der teilt sich für mich in drei Punkte. Und das erste ist, es geht um die Frage, wer wurde besiegt bei diesem Kampf oder bei diesem Ereignis. Das zweite ist die Frage nach dem Wie. Wie wurde dieser mächtige Feind besiegt? Weil die Lage schien ja für Israel ausweglos. Und dann zuletzt, was bedeutet diese Geschichte für mich und wie ging die Geschichte mit Israel weiter? Also zuallererst die Frage nach dem Wer. Wer wurde eigentlich besiegt? Und wir haben das in den ersten Versen gelesen. Da geht es um das Pferd und seinen Reiter. Also um den Pharao und seine Heeresmacht. Und der Pharao und die Ägypter, die stehen ja auch geistlich gesehen für uns als neutestamentliche Gemeinde auch für unseren Feind. Und ich denke, jeder von uns könnte jetzt so seinen vielleicht persönlichen Pharao beschreiben oder das Ägypten. Das, wovon die Israeliten gerettet worden sind, aus Ägypten, aus der Knechtschaft, das ist ja für uns heute die Welt, das Böse oder auch der Satan mit seinen Dämonen. Deshalb sagt Paulus nicht umsonst im Epheserbrief, in Kapitel 6, da erinnert er ja die Gemeinde daran und sagt, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, also nicht gegen Menschen, nicht nur gegen einen Pharao oder gegen einen Ägypten, sondern gegen die Fürstentümer, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern. Und Paulus fordert dann auf, eine geistliche Waffenrüstung anzuziehen. Und dieser Pharao und sein ägyptisches Heer, die stehen hier bildlich auch für unseren Feind, heute in der Gegenwart in unserem alltäglichen Leben, für die Sünde, die uns oft leicht umstrickt, für Gebundenheiten und all das, was uns im Leben hindert, in unserem Pilgerlauf, in unserer Jüngerschaft mit Jesus zu gehen. Und wenn es hier heißt, im Alten Testament, in 2. Mose 15, dass Gott, der Herr, das Pferd und seinen Reiter ins Meer gestürzt hat, dass er einen Sieg vollzogen hat, dann ist die Frage nach dem Wer für mich die Antwort, Gott hat Satan, also diese Macht im Universum, diese Gewalten, diese Fürstentümer, die auch uns hinterherjagen, ins Meer gestürzt. Er hat ihn besiegt. In Micha 7 heißt es ja auch in Vers 19, er wird sich unser wieder erbarmen, er wird unsere Ungerechtigkeiten niedertreten und du wirst alle ihre Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Und mir hat dieses Bild einfach gefallen, wenn ich mir das Bild nicht so vorstelle, deshalb auch die Aufforderung an euch, lasst uns in die Lage von Israel versetzen. Diese Kriegsmacht, diese Ägypter, dieser Pharao, diese Ausweglosigkeit. Und dann teilt Gott dieses Meer und lässt sie dort versinken. Und vielleicht hast du es schon etwas vergessen, aber es tut gut, sich doch daran zu erinnern. Wie war das denn bei mir und bei dir? Waren wir nicht in derselben Situation, als wir mit Sünden beladen, mit einem schlechten Gewissen uns gequält haben und wir standen auch in der Sackgasse? Hinter uns der Feind, diese Anklage, all der Dinge, die man so falsch gemacht hat in seinem Leben. Und dann diese Entscheidung, für oder gegen Gott. Der Tag meiner und deiner Bekehrung. Weißt du noch, wie es war? Der Tag deiner Taufe, wo du dich auch entschieden hast, ja ein für alle Mal Ägypten im Meer und hinter dir zu lassen. dich ganz für Jesus zu entscheiden. Und dem alten Ägypten und dem alten Herrscher Pharao den Rücken zu kehren. Es war doch ein großartiges Ereignis, nicht wahr? Und es war doch, ganz ehrlich, nicht weniger spektakulär wie hier bei Israel und Ägypten. Wie schön, wenn wir wieder anfangen, neu darüber zu singen. Wir werden in den Psalmen immer wieder dazu aufgefordert, dem Herrn ein neues Lied zu singen. Das bedeutet, den Herrn neu kennenzulernen, eine neue Erfahrung über ihn zu machen. Deshalb auch hier die praktische Schlussfolgerung. Erkenne ganz neu, wen Gott in deinem Leben besiegt hat. Wer war dieser Feind überhaupt? Ich glaube, eine Gefahr ist oft, dass wir unseren Feind, dass wir die Sünde oder auch den Teufel zu einem kleinen Bruder oder einer großen Schwester machen, die uns vielleicht manchmal neckt oder ärgert. Ja, dass wir sie irgendwie klein machen. Aber die Bibel spricht keineswegs klein über diesen Feind, sondern Jesus sagt es ja, er ist wie ein brüllender Löwe in dem einen Augenblick, der sich heranpirscht und alles andere als ärgern will. Er möchte uns fressen, er möchte uns verschlingen, er möchte dich kaputt machen. Er möchte die Beziehung zu seinem Partner zerstören, in der Gemeinde. In einem anderen Moment ist er auf einmal ein Engel des Lichts und verführt dich auf einer anderen Art und Weise. Wir dürfen ihn nicht auf die leichte Schulter nehmen. Das ist für mich hier die praktische Schlussfolgerung hier im ersten Teil. Die Frage nach dem Wer. Wer wurde besiegt? Niemand anderes als unser größter Feind, nämlich der Teufel mit seinen Dämonen, die Gewalten der Finsternis, diese Fürstentümer über sie, hat er einen Triumph vollzogen. Und im Neuen Testament lesen wir ja weiter über diesen Sieg. Ich finde, Paulus gebraucht da auch sehr schöne und bildhafte Worte, wenn er in Kolosser 2, Vers 13 sagt, euch, als ihr tot wart in den Vergehungen und der Vorhaut eures Fleisches, hat er mitlebendig gemacht mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat, als er ausgetilgt hat die uns entgegenstehende Handschrift in Satzungen, die gegen uns waren, hatte sie auch aus der Mitte weggenommen, indem er sie an das Kreuz nagelte. Und als er die Fürstentümer und die Gewalten ausgezogen hatte, stellte er sie öffentlich zur Schau, indem er durch dasselbe über sie einen Triumph hielt. Also das, was ich und du, was wir heute mit Jesus erleben können oder auch erlebt haben, ist nicht weniger spektakulär, was damals Israel mit den Ägyptern erlebt hat. Und so wie damals Gott die Ägypter ins Meer geschickt hat, dann hat er die Räder abgetrennt von den Wagen, dass sie nicht vorwärts kamen. Noch vor dem Meer hat er sich zwischen Israel und zwischen die Ägypter gestellt, sodass auf der einen Seite Dunkelheit war, auf der anderen Seite Licht, sodass sie sich nicht nähern konnten. Genau dasselbe hat ja Jesus auch in meinem und deinem Leben getan, wenn du dich für ihn entschieden hast, ihn aufgenommen hast in dein Leben. Er hat die Fürstentümer und Gewalten entwaffnet. Er hat sie vernichtet. Jesus sagt das in Lukas 11 sehr deutlich. Wenn ein Stärkerer über den Starken kommt, dann nimmt er ihm die Waffenrüstung weg und verteilt seine Beute. Genau das hat der Herr Jesus getan und möchte heute immer noch tun bei Menschen, die das erkennen, dass sie von selber nicht weiterkommen, dass sie von sich aus in der Sackgasse sind, dass sie selber ihre Sünde eben nicht beiseite schaffen können, dass sie selber mit dem alten Ägypten nicht fertig werden, sondern ihn brauchen. Das war das Erste, die Frage nach dem Wer. Wer wurde besiegt? Der Pharao mit seiner Heeresmacht. In Vers 4 ist es ja auch eine Steigerung. Während in Vers 1 die Rede von einem Reiter und einem Pferd die Rede ist, ist in Vers 4 von dem Pharao und seiner Heeresmacht, von den Auserlesenen seiner Wagenkämpfer die Rede. Das heißt auch von den Offizieren, von den ganz hohen Leuten, wir würden heute vielleicht von der SWAT-Einheit reden oder vom FBI oder wie auch immer. Aber auch die sind versunken im Schilfmeer, die Fluten bedeckten sie. Sie sind hinuntergefahren in die Tiefen wie ein Stein. Ja, kannst du, lieber Zuhörer, das heute von ganzem Herzen und mit der vollsten Gewissheit sagen, dass deine Schuld, deine Sünde, dein größter Feind in die Tiefen gesunken ist, sie vergeben ist, dass du Frieden mit Gott hast, dass du nicht länger in der Sklaverei lebst, sondern auch ein Sieger darfst, weil der Herr Jesus für dich gesiegt hat. Diese Frage dürfen wir uns stellen und uns selber prüfen, wo wir stehen. Kann ich mit Israel dieses Siegeslied einstimmen und von Herzen sagen, meine Stärke und mein Gesang ist Gott? Ja? Also die Gewichtheber würden sagen, meine Stärke ist hier, in den Muskeln, weil mit meiner Muskelkraft stemme ich hunderte Kilo in die Höhe. Und auch wir sind oft in der Gefahr, dass wir sagen, meine Stärke ist meine Überzeugungskraft oder meine Beredsamkeit oder meine Weisheit, meine Kinder zu erziehen. Was ist deine Stärke? Was würdest du heute hier in diese Stelle einsetzen? Ja, und wie gesagt, denke ich, die praktische Schlussfolgerung ist, mach dir wieder deutlich, was dein und was unser Feind ist. Er ist nicht eine kleine Schwester oder ein großer Bruder, der mich ab und zu ärgern will, sondern das sind Fürstentümer, das sind Gewalten der Finsternis. Und genau die hat Gott besiegt durch seinen Sohn Jesus Christus. Und das führt uns jetzt auch zu dieser zweiten Frage nach dem Wer. Nach dem Wie. Also erstens haben wir gesehen, wer wurde besiegt? Die Ägypter. Und auf uns bezogen das Böse im Allgemeinen. Und die zweite Frage nach dem Wie haben wir gelesen, deine Rechte, Herr, in Vers 6, ist herrlich in Macht. Die wird hier besungen, die rechte Hand Gottes. Die rechte Hand Gottes hat zerschmettert den Feind. Und das ist ja die Verheißung, die wir auch bereits im ersten Buch Mose, Kapitel 3, Vers 15 lesen, wo Gott sagt, ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm in die Ferse stechen. Also diese rechte Hand Gottes ist für mich niemand anderes als der Herr Jesus selbst. Das ist die rechte Hand Gottes. Das ist das Wort, das am Anfang war, durch das Gott auch die Welt geschaffen hat. Und weiter lesen wir von der Hoheit Gottes, von seiner Zornglut, die die Feinde verzehrt hat wie Stoppeln. In Vers 8 ist von dem Hauch seiner Nase die Rede. Da türmten sich die Wasser. Es standen die Strömungen wie ein Damm. Es gerannen die Fluten im Herzen des Meeres. Ja, ein sehr schöner Psalm dazu ist der Psalm 93, wo Gott auch einfach dafür besungen wird, für seine Macht über das Wasser. Da heißt es, der Herr regiert, er hat sich bekleidet mit Hoheit. Der Herr hat sich bekleidet, er hat sich umgürtet mit Stärke. Auch steht der Erdkreis fest, er wird nicht wanken. Dein Thron steht fest von Alters her, von Ewigkeit her bist du. Ströme erhoben, Herr, Ströme erhoben ihre Stimme, Ströme erhoben ihre Brandung. Der Herr in der Höhe ist gewaltiger als die Stimmen großer Wasser, als die gewaltigen Wogen des Meeres. Deine Zeugnisse sind sehr zuverlässig, dein Haus geziemt Heiligkeit her auf immer da. Also das kann man sich auch mal versuchen, bildlich vorzustellen, was für eine Power und Kraft es sein muss, diese Tonnen, es müssen ja Millionen und Abermillionen von Tonnen gewesen sein, von Bar, von dem Druck, dass man das Wasser im Meer so aufstellt, dass sich da ein Weg bahnt und dass rechts und links eine Wasserwand entsteht. Was für eine Kraft muss das sein? Also wenn man sich das mal vorstellt, das ist unvorstellbar. Und Mose und Israel, sie besingen Gott und sie sagen, durch was hat er das gemacht? Durch den Hauch seiner Nase. Also er muss sozusagen nur mal pusten und dann stellt sich das Wasser auf. Wie groß und wie stark ist Gott? Er hat ihnen geholfen durch seine rechte Hand und durch den Hauch seiner Nase. Ja, und in Vers 10 heißt es, mit seinem Odem hauchte er und dann schloss sich das Wasser wieder. So groß und so stark ist Gott. Die praktische Schlussfolgerung ist, bete ihn dafür an, dass er so stark ist und dass er diese Kraft hat und dass diese Kraft auch wirksam in meinem Leben ist. Und Hauch seiner Nase oder sein Odem, der Wind, ist ja auch nichts anderes als ein Bild für den Heiligen Geist, für diese überwältigende Kraftwirkung, wo Paulus ja auch im Epheserbrief betet, weil wir das ja oft nicht sehen. Wir stehen ja auch oft wie Israel vor diesem Meer, nicht wahr, in einer Art Sackgasse. Und wir merken, dass der Feind hinter uns her ist, dass er uns nachjagt. Auch in meinem und deinem Leben wird der Teufel so sprechen können wie in Vers 9. Ich will nachjagen, ich will ihn einholen, Beute teilen. Meine Gier soll sich sättigen an ihnen, ich will mein Schwert ziehen, meine Hand soll sie vertilgen. Also damit ist wirklich nicht zu spaßen, aber wir lesen, dass Gott stärker ist. Das Problem ist, wir sehen das oft nicht. Unsere Augen sind oft verschlossen, dass wir die Kraft Gottes nicht sehen in unserem Leben. Und ich denke, deshalb betet ja Paulus auch in Epheser 1, ab Vers 18, um diese erleuchteten Augen des Herzens, damit die Epheser wissen, was die Hoffnung seiner Berufung ist, der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes, und in Vers 19, was die überragende Größe seiner Kraft an den Glaubenden ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Und mit dieser Kraft hat er ja Jesus von den Toten auferweckt. Und die praktische Schlussfolgerung zu diesem Punkt, nach dem Wie, ja, also wie kann ich jetzt in meinem Leben siegen, wie kann ich jetzt in meinem Leben diesen Sieg umsetzen, ist doch, dass du so wie Paulus konkret Gott um diese erleuchteten Augen bittest und sagst, Herr, gib mir diese erleuchteten Augen des Herzens, damit ich weiß, was die überragende Kraft oder die Größe deiner Kraft an mir ist. Jetzt in dieser Situation, gib mir diese Macht, diese Stärke, wirke durch Christus in meinem Leben. Also wir haben gesehen, erstens, wer besiegt wurde, und jetzt haben wir auch betrachtet, wie Gott gesiegt hat, nämlich durch seine rechte Hand und durch den Hauch seiner Nase oder auch durch seinen Odem. Und Gott ist ja derselbe, lesen wir in seinem Wort. Gestern, heute und in alle Ewigkeit. So wie Gott damals gewirkt hat und gesiegt hat, so möchte ja Gott auch heute in meinem und deinem Leben ein Sieger sein. Eben durch seine rechte Hand und durch seinen Heiligen Geist. Das führt mich dann auch zu dieser nächsten Frage, wie ging es jetzt weiter mit der Geschichte Israels? Jetzt könnte man wirklich sagen, nachdem sie durch das Meer gezogen sind und die Ägypter ein für alle Mal vernichtet waren, müssen sie doch Glauben haben, müssen sie doch zuversichtlich sein. Aber wir haben etwas anderes gelesen ab Vers 22. Sie zogen ja in die Wüste und sie fanden kein Wasser. Nun, man wird ja schneller durstig wie hungrig und man verdurstet auch wesentlich schneller. Von daher kann man ja das auch irgendwo verstehen, dass sie unzufrieden waren, aber sie konnten Gott nicht vertrauen. Wie in Vers 24 lesen wir, sie murrten wieder gegen Mose. Was sollen wir trinken? Vers 25. Und so geht es, denke ich, auch oft in unserem Christenleben, nicht wahr? Der Staat kann noch so schön sein und man hat vielleicht eine Taufe erlebt, hat sich taufen lassen, man hat sich auch, so wie ja, das Volk Israel, ein für alle Mal gegen Ägypten entschieden, man hat es hinter sich gelassen und trotzdem fällt es einem schwer, im Alltag dem Herrn zu vertrauen. Da kommt irgendein Ereignis und Gott lässt einen etwas durstig werden und schon beginnt das Murren, die Unzufriedenheit. Herr, wie konntest du mich nur mit diesem Partner zusammenführen? Oder wie konntest du mir solche Kinder geben oder meine Arbeitsstelle oder meine Gemeinde oder die Ältesten oder wie auch immer? Ja, vielleicht überlegst du auch mal kurz, wo du gerade in deinem Leben am Murren bist und wo es dir vielleicht nicht gerade so gut geht. Paulus, er gebraucht auch diese Geschichte von diesem toten Meer in 1. Korinther 10, und er sagt, er erinnert die Korinther daran und sagt, ich will nicht, dass ihr darüber unwissend seid, Brüder, dass unsere Väter alle unter der Wolke waren und alle durch das Meer hindurchgegangen sind und alle auf Mose getauft wurden, in der Wolke und in dem Meer. Und alle dieselbe geistliche Speise aßen und alle denselben geistlichen Trank tranken und sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der sie begleitete. Der Fels aber war Christus. Und dann kommt eine heftige Aussage in Vers 5. Aber an den meisten von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen, denn sie sind in der Wüste niedergestreckt worden. Diese Dinge aber sind als Vorbilder für uns geschehen, damit wir nicht nach bösen Dingen begehren, wie auch jene begehrten. Werdet auch nicht Götzendiener wie einige von ihnen, wie geschrieben steht. Das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken, und sie standen auf, um sich zu vergnügen. Lasst uns auch nicht Hurerei treiben, wie einige von ihnen Hurerei trieben, und es fielen an einem Tag 23.000. Lasst uns auch den Christus nicht versuchen, wie einige von ihnen ihn versuchten und von den Schlangen umgebracht wurden. Murrt auch nicht, so wie einige von ihnen murrten und von dem Verderber umgebracht wurden. Und dann noch einmal die Erinnerung von Paulus. Alle diese Dinge aber widerfuhren jenen als Vorbilder und sind geschrieben worden zu unserer Ermahnung, auf die das Ende der Zeitalter gekommen ist. Daher, wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Und wie gesagt, diese Geschichte hier aus dem Toten Meer, die Teilung des Meeres und Gottes Fürsorge ist uns eine ganz große Ermutigung, ein Vorbild, aber natürlich auch eine große Ermahnung. Mach nicht denselben Fehler, sondern lerne daraus, indem du zum Beispiel das Siegeslied schon vorher singst. Gell? Also bevor vielleicht Gott eine Gebetserhörung schenkt oder dir einen Ausgang, eine Lösung schenkt, singe auch in den schweren Zeiten. Und dieser Abschluss dieser Geschichte ist für mich auch ein schönes Bild eines Christenlebens. Wenig später, Mose schreit zu Gott. Das ist die praktische Schlussfolgerung. Ich darf in meiner Not zu Gott schreien, wenn ich gerade durstig bin nach etwas und Gott es mir nicht gibt. Wenn ich nach etwas besonders verlange und ich warten muss, ich darf zu Gott schreien. Gott erhört sein Gebet, er zeigt ihm ein Holz und das Wasser wird süß. Das Neue Testament sagt, wir haben oft nicht, weil wir nicht bitten. Sie murren konnten sie, sich beschweren konnten sie, aber Gott konkret bitten, hat irgendwie nur Mose getan. Wenn dir etwas fehlt und etwas brauchst, bitte Gott doch konkret darum. Und dann nachher diese Aufforderung, wenn du fleißig auf die Stimme des Herrn, deines Gottes, hören wirst und tun wirst, was recht ist in seinen Augen, und seinen Geboten gehorchen wirst und alle seine Satzungen halten wirst, werde ich keine der Krankheiten auf dich legen, die ich auf Ägypten gelegt habe. Ich bin der Herr, der dich heilt. Also eine gewaltige Zusage für Segen, wenn wir gehorsam sind, wenn wir ihm vertrauen. Und in Vers 27, sie kamen nach Elim und dort waren 12 Wasserquellen und 70 Palmen. Und das ist ja eigentlich der Weg auch eines Christen. Es gibt diese Tiefs, wo man in die Wüste Mara kommt, wo es mal nichts zu trinken gibt. Vielleicht bist du gerade in dieser Phase, vielleicht auch in einer Sackgasse. Aber dann, nach dem Gebet Moses, nach einem Hinweis von Gott, kommen sie nach Elim und dort gibt es Wasserquellen. Und deshalb auch die persönliche Ermutigung an dich, ganz egal, wo du gerade stehst und wie es dir gerade geht. Nach dem Tief kommt gewiss auch ein Hoch. Und wenn du gerade in Mara bist, heißt das, dass bald auch Elim kommt, wo es wieder Wasserquellen und 70 Palmen gibt. Aber die Voraussetzung ist, dass ich und du, dass wir dabei bleiben, nicht wahr? Dass wir Schritt für Schritt weitergehen, dass wir unser Vertrauen weiter auf den Herrn setzen und nicht mutlos werden. Also ich darf noch einmal kurz zusammenfassen. Wir haben gesehen, dass das Volk Israel in einer Sackgasse war und dass Gott einen gewaltigen Sieg geschenkt hat über die Ägypter und über den Pharao. Und wir haben die Frage nach dem Wer gestellt, wer wurde besiegt und gesehen, dass es eine gewaltige Heeresmacht war. Und ganz egal, was momentan in meinem Leben so die Macht hat, an Sünde, vielleicht auch an Drogen und Abhängigkeiten, was auch immer, was mich zu Boden drückt und wo ich das Gefühl habe, ich werde gejagt, Gott ist stärker. Wir haben es gelesen, er ist erhaben über alles. Und wenn Gott damals den Ägypter samt dem Pharao ins Meer werfen konnte, dann kann er auch deinen Feind und dein Problem ins Meer werfen und beseitigen. Wenn er uns schon die Sünden vergeben hat, uns den Heiligen Geist geschenkt hat, dann möchte er auch sein Werk vollenden, wie es im Neuen Testament heißt. Die praktische Schlussfolgerung war, dass wir uns auch Gedanken machen, wer unser Feind ist und ihn nicht irgendwie kleiner machen, wie er ist, sondern wir müssen ihm offen in die Augen sehen und dabei nicht vergessen, dass Gott es mit ihm aufnehmen kann. Das zweite war die Frage nach dem Wie. Und die Antwort ist ganz klar, es ist die rechte Hand Gottes. Es ist der Hauch seiner Nase. Er hauchte mit seinem Odem und das Wasser stellte sich auf. Und diese Wirksamkeit, diese Kraftwirkung, wie Paulus das im Epheserbrief betet, möchte auch heute in meinem Alltag wirksam werden. Ich darf Gott darum bitten, um diese geöffneten Augen, dass er mir das zeigt und dass diese Kraft auch wieder in meinem Leben wirksam wird. Ja, und die dritte Frage war nach dem Ausgang der Geschichte. Und wir haben gesehen, dass es für uns bedeutet, es ist uns zum Vorbild geschrieben. Zur Ermutigung, aber auch zur Ermahnung. Nicht denselben Fehler zu machen. Nicht ständig zu murren, wenn es schwer wird, wenn Anfechtungen da sind. Im Hebräerbrief heißt es, dass Gott den Sohn züchtigt, den er lieb hat. Und dass Anfechtungen und Probleme ganz normal sind. Aber die Aufforderung an uns ist, dem Herrn zu vertrauen, ganz konkret zu beten, wie Mose das dann macht, als sie in der Wüste Mara sind. Und dann darf ich auch voller Hoffnung und Vertrauen sein, dass bald wieder der Ort Elim kommt, wo es Wasserquellen gibt und Palmen und wo ich dann wieder zur Ruhe komme. Amen.